Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien. Oder muss man die Wirklichkeit heute die Unwirklichkeit nennen, weil sie einem so surreal vorkommt? Ich überlasse das Urteil Ihnen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich. Das ist sozusagen die langfristige Perspektive der guten Laune, die Zuversicht, auch die Grundlage von allem. Das ist nicht Zweckoptimismus, sondern einfach die Erkenntnis, dass die beschränkte Art und Weise, wie die Fälscherwerkstatt unseres Hirns sich die Realität zurechtlegt, einfach dieser Realität nie gerecht werden kann. Und das ist eine gute Nachricht. Und heute, bevor wir es vergessen, ist Mittwoch, der 6. Mai 2026. Ich beginne, wie schon in der schweizerischen Sendung, mit einem wunderbaren Thema, das Ihnen die Möglichkeit bietet, aus dem Abgrund des Nachrichtenalltags auf die lichten Ebenen der Erkenntnis vorzustoßen. Was ich Ihnen jetzt vorstelle, im Rahmen eines Live-Reads in eigener Sache, ist ein Erlebnis von eigener Art. Ich glaube, man kann das so sagen, ohne Übertreibung. Es ist wirklich etwas ganz Einzigartiges, was ich Ihnen hier vortrage. Und Sie haben die Möglichkeit, dabei zu sein. Wir reden von einer der schönsten und geschichtsträchtigsten Gegenden Europas in der Schweiz. Und das ist vor allem für Deutsche, auch ein bisschen für Österreicher. Wobei die Österreicher, wir Alpenvölker, haben es irgendwie besser hingekriegt, aber für die Deutschen ist das ein echter Fluchtweg. Diese Zauberlandschaft, majestätisch thronend im Herzen Europas, wo vier Flüsse entspringen. Und wenn es da die anderen Regierungen um uns herum allzu bunt treiben, dann könnten wir eigentlich an dieser Urquelle, letztlich der Zivilisation in der Schweiz, auf dem Gotthard, wir tasten uns heran, könnten wir eine Staumauer errichten, um Frankreich, Deutschland, Italien austrocknen. Aber bis jetzt haben wir uns noch nie gezwungen gesehen, diese Schweizer Nuklearwaffe zu zünden, aber wir hätten sie in der Hinterhand. Und da sage ich an die Adresse dieses Frankfurter Allgemeine Zeitungskorrespondenten Johannes Ritter, der in nicht mehr zu überbietender Verbissenheit sich an dieser Schweiz abarbeitet. Und ich weiß nicht, was stärker ist, sein Neid oder seine Ahnungslosigkeit. Vielleicht sind die beiden auch in einer unheilvollen Symbiose miteinander verschränkt. Aber was dieser Johannes Ritter seit Jahren an Unsinn über unser Land verbreitet, das wirft ein ganz trübes Licht auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und Sie sehen, ich habe mich noch immer nicht abgeregt von diesen journalistischen Exzessen, die ich da am Wochenende über mich hereinbrechen sah. Nämlich dieser Johannes Ritter hat geschrieben, die Schweiz sei das größte Sicherheitsrisiko für Europa. Die Schweiz, die seit 500 Jahren keinen Weltkrieg mehr angefangen hat. Nicht mal einen Krieg, nicht mal ein Krieglein. Unsere Armee ist seit Marignano nicht mehr über die Landesgrenzen gegangen. Wir müssen uns von niemandem und schon gar nicht von einem Herrn Ritter erklären lassen, was Frieden heißt. Ich habe das übrigens in meiner Dozententätigkeit früher an der Hochschule St. Gallen auch oft erlebt, dass gerade deutsche Studenten gekommen sind und gesagt haben, aber Sie, Herr Köppel, was ist denn eigentlich die Friedensleistung der Schweiz da mit eurer Neutralität, da mit diesem Abseits stehen? Ich kann es euch schon sagen, da ihr deutschen Studenten, die Friedensleistung der Schweiz ist, dass sie seit 500 Jahren keinen Krieg mehr angefangen hat. Haben wir noch Fragen? Dann war die Diskussion in aller Regel beendet. Also, weg mit dem, werfen Sie das ab, diesen Ballast, Die Schweiz ist das Epizentrum des Friedens und der Gotthard ist das Herz der Schweiz. Und dort können wir uns treffen. Gute Gesellschaft. Und es wird auch noch Golf gespielt. Ich habe in der Schweizer Sendung schon darüber gesprochen. Ja, Golf, aber eben Golf nicht so ambitioniert. Golf ist ja dann am besten, wenn man es nicht kann. Dann schlägt die zen-buddhistische Seinserfahrung erst so richtig durch. Weil sonst fangen sie ja an, die Schläge zu zählen und sind in diesem Hamsterrad des Ehrgeizes unterwegs. Aber von dem entfernen wir uns auf dem Gotthard in Tuchfühlung mit der Ewigkeit, mit der Unendlichkeit. Eine entrückte, asketische Landschaft. Aber mittendrin die Weltwoche. Wir können uns kennenlernen, persönlich. Dann die Hotels, das Chedi. Eine Oase der Sonderklasse. Das Radisson. Fantastisch. Hochinteressante Gespräche. Keine Brandmauern. Abfahren mit diesem Unsinn. Mit dieser Selbstverkrüppelung. Mit dieser Demokratieabwürgung. Mit diesem Unsinn. Ich meine, sind die Deutschen eigentlich nur noch in der Lage, Mauern zu bauen? Ist das gewissermaßen der Fluchtpunkt der deutschen Geschichte, dass wenn man nicht mehr weiter weiß, dann baut man eine Mauer, wobei nie jemand eine Absicht hatte, jemals eine Mauer zu bauen. Also ich würde jeden Politiker, der in Deutschland eine Mauer baut, aber nicht in der Lage ist, die eigenen Grenzen zu kontrollieren, dem würde ich einfach mal den Laufpass geben. Aber ich weiß ja auch nicht, was da oben los ist, was in den Köpfen dann wirklich vorgeht, dieser Leute, die diesen Politikern, diesen Brandmauerpolitikern, die nicht in der Lage sind, die eigenen Grenzen zu schützen, dass man denen dann auch noch das Vertrauen einer Regierung gibt. Da kommen wir in die irrationalen Bezirke der deutschen Seele. Für einen Schweizer natürlich absolut unergründlich. Aber wir waren beim Gotthard. Wir waren beim Golf. Wir waren bei der Weltwoche. Wir waren bei einem geselligen Anlass. Und jetzt kommt's. 27. August 2026. Melden Sie sich an, kommen Sie, ich freue mich. Wir werden dort sein, die Redaktion der Weltwoche. Sie können dann feststellen, dass wir keine Avatare der künstlichen Intelligenz sind, sondern Verkörperungen der natürlichen Intelligenz. Jedenfalls bilden wir uns das ein. Arbeiten täglich daran, das immer wieder zu widerlegen. Nein, ernsthaft, wir versuchen wirklich intelligent zu sein. Vor allem versuchen wir nicht allzu dumm zu sein, ist ja auch schon etwas. Donnerstag, 27. August, genießen Sie den besonderen Tag mit den Golfern der Weltwoche. Dann das Golfturnier, die schönste Nebensache der Welt. Ja, man spielt noch ein bisschen Golf. Aber das Entscheidende spielt sich dann eben abseits der Golfplätze ab. Melden Sie sich an. Alle Informationen finden Sie dort. www.weltwoche.ch/golf. www.weltwoche.ch/golf. Ich freue mich auf Sie. Und es gibt so viele Themen, nicht nur Politik. Wir werden sprechen über Wolfgang Holbein, den erfolgreichsten deutschen Schriftsteller. Fantasy-Romane. Du kannst heute dem Wahnsinn der Wirklichkeit nur noch mit Fantasy-Romanen beikommen. Und natürlich mit dem König der Weine. Da habe ich jetzt einen nicht mehr enden wollenden Vortrag in der Schweizer Sendung gemacht, aber weil die deutsche Ausgabe von mehr Leuten verfolgt wird, erlaube ich mir hier ein paar Überlegungen zu wiederholen. In lauten, in schrillen Zeiten leben wir heute. Es ist ja eigentlich ein Geschrei da draußen, ein Getöse. Und ich gebe es ja zu, manchmal verdrehe auch ich mich am Lautstärkeregler. Weltwoche ist eben eine temperamentvolle, eine leidenschaftliche Zeitung, nicht so etwas Zwangsberuhigtes, Sterilisiertes. Fleisch und Blut. Und nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Aber in solchen Zeiten des Aufruhrs muss man stille Weine trinken, elegante Weine. Weine, die uns herausführen aus der Fiebrigkeit der Gegenwart in die Unendlichkeit des Seins, genossen auf dem Hochplateau des Gotthard, um jetzt hier noch einmal dieses Golfwochenende ins Spiel zu bringen. Und welches sind die Weine, die genau diese Qualitäten ausstrahlen, die diesen aristokratischen Charakter haben, die aus Gebieten stammen, die wie Szenerien der Romane dieses Wolfgang Holbein wirken? Märchenmond, Hagen von Tronje, Der Greif, Laurin, wo die Realität in die Sage übergeht, wo man sich von der Sage wieder in die Realität zurücktastet. Diese Landschaften finden sich in Burgund. Das ist dort, wo das europäische Mittelalter noch mit Händen berührt werden kann und mit dem Gaumen, mit der Zunge gespürt. Und ich muss Ihnen sagen, für mich ist das eine Offenbarung. Ich war bis jetzt mit Roger Scruton, dem großen britischen Philosophen, durchaus einer Meinung, was das Weintrinken angeht, dass das eben nicht eine primitive Selbstabstumpfung ist, sondern sozusagen den Menschen trainiert in der Tugend des Maßhaltens. Das Maßhalten ist keine mittelalterliche Foltermethode, meine Damen und Herren, sondern das ist eine ganz wichtige Charaktereigenschaft, die man sich eben aneignen muss, maßhalten. Wer sich einsperrt im Gefängnis des Verzichts, kommt da nicht heran. Die Askese ist eben auch etwas Gefährliches, weil sie einem von der Welt abschneidet. Sie kann einem auch Zugänge verschaffen. Aber der Alkohol öffnet uns für die Agape, die brüderliche Liebe, den geselligen Austausch und auch den freien Flug der Gedanken, die sonst in der Kläranlage der ungetrübten Vernunft sofort abgewürgt würden. Aber ich habe früher eher etwas die stärkeren Weine bevorzugt, die Spanier, die Italiener, wunderbar, die Franzosen, Bordeaux. Und dieses so vielfältige, fast schweizerisch vielfältige, noch vielfältigere Burgund mit diesen Kleinstterritorien, sozusagen eine Metapher Europas auf allerengstem Raum, mit der ganzen Unterschiedlichkeit von einem Hügel zum anderen. Ich meine, das ist ein Sinnbild, über das man stundenlang reflektieren könnte. Das sind Burgunderweine, meine Damen und Herren. Und mit diesen Weinen leisten sie Widerstand gegen den Wahnsinn der heutigen Zeit. Und auch darüber werden wir reden am berühmten Weltwoche Golf Weekend am 26. Entschuldigung, am 27. August 2026. Und weil es so schön ist, werde ich die Adresse gleich nochmal wiederholen. Weltwoche.ch/golf. Weltwoche.ch/golf. Aber jetzt, wo sich's wirklich nicht mehr vermeiden lässt, kommen wir auf die Nachrichten des Tages. An der Straße von Hormuz nichts Neues. Trump hat dies entschieden oder jenes. Auf jeden Fall wird er bald wieder das Gegenteil machen von dem, was er heute gesagt hat. Neueste Entwicklung, US-Armee pausiert Einsatz in der Straße von Hormuz. Das freie Geleit ist wieder beendet worden. Trump sagt, die Friedensverhandlungen machen gewaltige Fortschritte. Wir müssen es hoffen, wir wollen ihm glauben. Warum es keine militärische Lösung für die Meerenge gibt, davon überzeugt ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung des Johannes Ritter, der ich vorderhand einfach nichts mehr glaube, solange sie weiterhin behauptet, die Schweiz sei ein Sicherheitsrisiko für Europa. Was für ein Unsinn. Ich sage Ihnen, was ein Sicherheitsrisiko ist für Europa. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist ein Sicherheitsrisiko für Europa. Der französische Präsident, dieser verhinderte Sonnenkönig, Emmanuel Macron, das ist ein Sicherheitsrisiko für Europa, weil diese Leute nach zwei Weltkriegen noch nicht realisiert haben, dass ein Krieg gegen Russland für den Frieden in Europa nicht unbedingt die beste Strategie ist. Und wer sich permanent in einen Krieg hineinredet, wer sich permanent auf den Krieg vorbereitet, und zwar nicht, indem er an seiner Verteidigungsfähigkeit arbeitet, sondern an seiner Kriegstüchtigkeit, der macht den Krieg wahrscheinlicher und nicht unwahrscheinlicher. Und jetzt müssen sicherlich nicht die Journalisten, die diese Regierungen völlig unkritisch, bengalisch beleuchten, die FAZ ist ja von einer geradezu überverständnisvollen Einfühlungskraft bezüglich da dieser völlig unfähigen Regierungseliten da. Aber auf der Schweiz hackt man eben herum. Die Schweiz ist dann das Sicherheitsrisiko in Europa. Habt ihr eigentlich nicht mehr alle Tassen im Schrank, die da so etwas schreiben? Setzt euch lieber mal mit den eigenen Sicherheitsrisiken auseinander. Schaut mal in den Spiegel, um ein Sicherheitsrisiko zu sehen. Sicherheit beim European Song Contest. Der Israeli lässt sich ausbuhen. Ist doch auch ein Skandal. Was kann jetzt ein israelischer Sänger dafür, dass seine Regierung Krieg führt? Übrigens ein Krieg, der ja den Israeli aufgenötigt worden ist. Ja, ich weiß, es gibt jetzt die, die sagen, die Israeli sind an allem schuld. Entschuldigung, nein, ich teile diese Auffassung nicht. Ich halte nichts von diesen kausalen Erklärungen. Und all diese wahnsinnigen Nahostversteher da, die ganz genau Bescheid wissen, die ganz genau wissen, wo das Licht ist und wo das Dunkel, wo der Böse hockt und der Gute, wo der Teufel ist und der Engel. Die sagen ja immer, ja, Israel ist schuld, Israel da mit diesem Groß-Israel, mit der Eroberung, mit den Grenzen, sie sollen mal zurück an die Grenzen von 1967. Als diese Kriege kamen, als da eine riesige Koalition aus arabischen Staaten gegen Israel marschierte, dann haben sie dann gewonnen, die Israeli an drei Fronten gleichzeitig. Geht doch zurück an die Grenzen von 1967. Ja, wenn diese Grenzen von 1967 so heilig sind, warum haben die Araber dann damals einen Krieg angefangen gegen Israel? Kann mir mal jemand diese Frage beantworten? Die Grenzen von 1967, sie sind heilig? Ja, aber sie sind ja verletzt worden. Nicht von den Israeli, von den Arabern. Und jetzt muss man die, die den Krieg gewonnen haben, den sie gar nicht angefangen haben und Gebiete erobert haben, denen sagt man jetzt, ihr müsst zu den Grenzen zurück, weil die sind heilig, weil sie die anderen missachtet haben. Ist das quasi die höhere Logik der Nahost-Exegese, meine Damen und Herren? Nein, komm, hört doch auf. Israeli lässt sich ausbuhen. Das ist der Moralismus unserer Zeit, dass nicht mal eine durchgeknallte Veranstaltung wie der European Song Contest frei ist von dieser politischen Vereinnahmung. Das ist auch die Verlotterung unserer Zeit, dass die Leute nicht mehr die Kraft haben, auch die Medien nicht zu sagen, so fertig jetzt. All diese Demokratiebesorgten, die sagen, ja, wir dürfen kein Fußbreit den Populisten, wir müssen doch ihr entgegenwirken. Die merken gar nicht, wie sie in ihrem Moralismus selber die Demokratie zu Schanden reiten. Und die stehen ja, die machen keinen Finger krumm, um gegen so etwas anzutreten und hier eine öffentliche Stimmung zu erzeugen, Druck zu machen auf die Sponsoren. Dann sagt, wir springen ab, solange ein israelischer Sänger oder ein russischer Sänger, ein ukrainischer Sänger, ein iranischer Sänger, ein amerikanischer Sänger, solange der ausgepfiffen wird, zahle ich keinen Rappen, keinen Pfennig, keinen Cent für so einen Musikanlass, der im Grunde ja nur eine Kampfarena der Politik ist, eine Stellvertreterarena. Autoren gegen Meta. Schriftsteller verklagen Zuckerberg. Das ist auch eine ganz grosse Nummer. Autoren und Verlage verklagen Mark Zuckerberg und Meta wegen Urheberrechtsverletzungen. Meta soll Bücher raubkopiert und dann die KI Llama damit trainiert haben. Indizien liefert die KI auf Nachfrage selbst. Ich kann euch sagen, das ist eine Schlacht, die ihr nicht gewinnen könnt. Ich meine, diese schlauen Facebook-Leute, die haben gesagt, ja gut, wir füttern doch jetzt einfach diese Computer mit Büchern, was ja die Menschen selber mit sich machen sollten. Je mehr Bücher man gelesen hat, desto stärker trainiert man sein eigenes Hirn. Jetzt trainieren die natürlich das künstliche Gehirn ihrer Computer mit den Büchern. Und jetzt sind die Autoren dagegen, dass die Computer von ihren Büchern lernen und am Schluss vielleicht noch besser schreiben können als die Autoren. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, wenn sie es gestohlen haben, wenn sie die Bücher nicht gekauft und bezahlt haben, aber pardon, wie viele Bücher haben wir eigentlich schon gelesen, die wir nicht bezahlt haben, wo wir einfach ein Manuskript bekommen haben, eine Kopie oder an der Uni, wo auch immer. Ich bin nicht gegen Urheberrechtsverletzungen. Aber das hier ist ja eine wunderschöne Episode, die zeigt, dass jetzt diese Computer lernen aus Romanen. Und das müsste ja eigentlich den Autor freuen, dass er hier eine neue riesige Resonanzlandschaft, einen gewaltigen Resonanzkörper hat. Aber nein, wenn diese Computer von den Büchern lernen, dann ist auch nicht gut. Vom Autohändler zum Fraktionschef. Christian Lindner wechselt nicht zurück in die Politik. Nur um dieser Befürchtung hier gleich entgegenzutreten. Nein, wir haben es hier mit einer umgekehrten Entwicklung zu tun. Christian Lindner ist ja vom erfolglosen Parteichef zum Autohändler geworden. Hoffentlich erfolgreich. Jetzt haben wir eine umgekehrte Sache. Und das ist mir sympathischer, weil hier ein Mann aus der Praxis zum Fraktionschef der CDU in Baden-Württemberg geworden ist. Ein Tobias Vogt, Aufsteiger im doppelten Sinne. Bis zu seinem Wechsel in die Politik führte er ein Autohaus. Wieso ist er jetzt ein Aufsteiger, wenn er in der Politik ist? Nein, das ist ein Abstieg. Aber für die Politik ist ein Aufstieg, wenn eben solche Leute in die Politik kommen, Praktiker, und nicht da diese Designerbabys, die quasi vom Brutkasten über die Schule an der Uni dann direkt in diese klimatisierten Glaspaläste, da in diese abgehobenen Sondersiedlungen an der Spree, direkt verfrachtet wurden aus dem Geburtskanal, sozusagen mehr oder weniger umweglos, da ins Kanzleramt. Nein, das ist gut, dass jetzt die Praktiker auch in Deutschland wieder in die Politik zurückkehren, weil in der deutschen Politik haben sie ein noch viel stärkeres, akutes Praktikerproblem. In der Schweiz haben wir es auch, aber nicht ganz so schlimm wie bei ihnen. Künstliche Intelligenz muss reguliert werden. Mythos von Anthropic. Meine Damen und Herren, das ist ja dieser Computer, diese künstliche Intelligenz, wo die Chefs dieser Firma Anthropic gesagt haben, wir müssen das Claude, heißt das Claude, wir müssen das regulieren, weil das ist eine so wirksame Computerhirnmasse, die wir da aufgebaut haben, die könnte tatsächlich zu einer Bedrohung werden. Also die Selbstfesselung, das ist quasi das Frankenstein-Monster, das sagt zu seinem Schöpfer, beziehungsweise der Schöpfer merkt noch, bevor er es loslässt, dass wir es einsperren müssen. Ein unglaublich interessanter Stoff, den man auch literarisch verarbeiten könnte, um an die andere Story anzuschließen. Und ich habe mir das rausgestrichen, um den Gedanken heute Morgen noch einmal deutlich zu formulieren. Sie haben ihn auch schon gehabt. Wir leben in Zeiten eines unglaublich dramatischen Wandels. Es verändert sich wahnsinnig viel. Darum ist natürlich auch viel Stress, ist viel Aggression im System, weil sich so viel umstellt. An das müssen wir uns gewöhnen. Transparenz, dynamischer Wandel, Kriege, wirtschaftliche Verwerfungen. Alles überfordert natürlich, und am meisten überfordert sind die Journalisten, die so tun, als wären sie überhaupt nicht überfordert. Einmal mehr kommen sie nach Andermatt, kommen sie ans Weltwoche-Golf-Weekend. Das ist der Ausbruch aus diesem Wahnsinn. Das ist unser Widerstand gegen die Verrücktheit der Zeit. Trumps Kehrtwende in der KI-Politik, auch der amerikanische Präsident, nachdem er da laissez-faire gemacht hat, jetzt plötzlich das Gegenteil. Wirtschaftsbücher, die Gedankenwelt des Muskismus, das beschäftigt auch die Journalisten. Was geht in diesen finsteren Gestalten in Elon Musk und Peter Thiel vor? Ich habe dazu was geschrieben in der Weltwoche online. Gehen Sie drauf. Peter Thiels Ritt durch die Apokalypse. Noch einmal zum Thema Antichrist. Was bedeutet das? Karl Schmidt, der verfemte Staatsrechtler. Dann natürlich der Katechon, der Aufhalter. Haben wir hier einen Tech-Milliardär, Peter Thiel, mit einem unheiligen Sympathievermögen, mit einem Flair für braune Diktaturen? Oder steckt was ganz anderes dahinter? Lesen Sie es in der Weltwoche. Beeindruckend. Indias Modi. Das ist auch ein Gigant unserer Zeit. Ich verstehe nichts von Indien. Ich war ein paar Mal dort. Ein unglaubliches Land, auch so ein Körper, der alles verdaut. Die sind ja schon von Mongolen überrannt, beherrscht worden. Alexander der Große hat sich bis nach Indien vorgewagt. Die Römer haben es versucht. Hadrian, glaube ich, war es. Oder Trajan. Ich glaube, Hadrian. Er stand an der Meeresküste der arabischen Halbinsel und träumte, nach Indien übersetzen zu können, wie einst Alexander, aber er war zu alt dafür. Indien, Modi, hochinteressant. Dann haben wir einen Umsturz in Rumänien. Ilie Bolojan hat eine Vertrauensabstimmung am Donnerstag verloren. Und die Financial Times berichtet darüber. Und was da interessant ist, dass wir eine Allianz jetzt haben zwischen einer Art SPD, einem Mitte-Links-Mainstream und einer, wie es hier heißt, ultranationalistischen, populistischen Partei. Also das Gegenteil der Brandmauer in Rumänien. Und die EU ist also auf den Barrikaden. Das finde ich auch interessant. Die EU redet ja immer dann rein, wenn demokratisch etwas herauskommt, was der EU nicht passt. Dann kommen sofort Warnungen aus Brüssel. So geht's nicht. Entschuldigung, das sind doch völlig unstatthafte Einmischungen. Und da müsste doch eine von der Leyen, aber die steckt eben auch dahinter. Die findet das richtig, die findet das gut. Das ist eben diese Erziehungsdiktatur, das ist dieses Lehrer-Lempel-Syndrom. Diese Staatsgouvernante, die da oben mit strengem Blick und ihrer Helmfrisur, ja, fast schon etwas in Kampfmontur gewissermaßen, immer wieder ihre Maßregelungen, ihre Leviten verteilt. Die haben doch überhaupt nichts zu sagen, wenn da in einem Parlament die Parlamentarier von ihrem Grundrecht auf freie Meinungsbildung und Entscheidung Gebrauch machen. Und jetzt sagen halt mal die Mitte-Links-Leute, jetzt spannen wir mal mit den sogenannten Ultranationalisten zusammen. Was ist denn das für ein Gejammer und für ein Gewarne aus Brüssel? Interessant in der Financial Times, der amerikanische Rückzug mit den Tomahawk-Raketen und den Truppen würde Europa entblößen. So interpretiert es die Euroturbo Financial Times. Ich halte dagegen, das ist eine Chance für Europa, mehr Eigenständigkeit, mehr Selbstverantwortung. Gerade die deutsche Regierung sollte das cool als Trumpf ausspielen und nicht gleich ins Hühnerhaufenhafte verfallen. Die Golfstaaten fürchten, dass ein jetzt gestärkter Iran Nutzen ziehen könnte aus der Zögerlichkeit der Vereinigten Staaten. Also die Behauptung, die da auch von ein paar Iran-Verstehern und Durchschauern geäußert wurde, dass die arabischen Staaten auf der Seite des Iran stehen, also das kann man vergessen, das ist nicht der Fall. Deutschlands Wirtschaft ist spiraling, spiralt sich nach unten, sagt das Wall Street Journal. Kann der Krieg, kann die Kriegswirtschaft, kann diese Schuldenwirtschaft die deutsche Wirtschaft retten? Ja oder nein? Das ist eine interessante Frage, die müssen wir uns auch mal bei der Weltwoche stellen. Wo geht Trump hin im Golf? Schreibt der bedeutende und von mir sehr geschätzte Kolumnist Holman W. Jenkins Jr. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, verabschiede ich mich von heute. Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Eine etwas längere Sendung, ich gebe es zu. Aber es gab eben Themen, die wir auch etwas abseits da der Hauptstraße der Nachrichten behandeln mussten. Ich hoffe, Sie konnten dem etwas entnehmen. Es hat Sie inspiriert, geärgert, provoziert, inspiriert. Wenn ja, erzählen Sie es weiter. Machen Sie Werbung für unseren Kanal. Falls nein, machen Sie trotzdem Werbung für unseren Kanal. Vielleicht wird es ja noch besser. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Und das wünsche ich mir eigentlich auch. Ich freue mich. Es tagt hier langsam am Zürichsee, ein wunderschönes Bild, das sich mir da bietet, wenn ich durch mein Büro schaue. Das ist übrigens ein Podcast-Studio, wir werden hier dann bald Interviews führen. Vielleicht nicht gleich 4,5 Stunden lang, wie unser geschätzter Kollege Ben Bernd, aber warum auch nicht 4,5 Stunden? Ich habe mit Björn Höcke auch einmal 3,5 Stunden mich unterhalten. Allerdings ist das schon von 7 Jahren der Fall gewesen. Aber ist ja schön, wenn jetzt auch in Deutschland allmählich die Leute darauf kommen, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man miteinander redet, als dass man nur noch übereinander redet und dann meistens noch Unsinn verzapft. Alles Gute, bis bald, eine schöne Zeit.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, Was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.